Gut, wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 18. Als ich eben euch hier so schön singen und spielen gehört, gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, ist irgendwie krass. Jeder einzelne von euch ist irgendwie so ein krasses, starkes Zeugnis für die Gnade Gottes und Güte Gottes. Ja, die meisten von euch darf ich schon irgendwie 26, 27 Jahre kennen. Und ja, wir sind alle so durch einiges durch in unserem Leben, durch Höhen, durch Tiefen. Und Gott hat sich immer als treu erwiesen. Und er ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und deswegen können wir auch weiter ihm vertrauen, weil wir wissen, er hat es immer getan, er hat sich immer zu seinen Kindern gestellt und er wird es auch weiterhin tun. Und der das gute Werk angefangen hat in euch, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Dritte Mose 18. Gott geht es darum, das Volk Israel, oder das Volk Israel hineinzuführen in einen heiligen Lebenswandel, einen abgesonderten Lebenswandel, der ihm entspricht. Denn er wohnt in der Mitte seines Volkes. Er hat ihnen, sie beauftragt, eine Wohnung zu bauen. Er hat ihnen auch schon einiges an Gesetzen, Rechtsbestimmungen und Ordnungen gegeben. Er hat ihnen seine 10 Gebote gegeben. Er hat ihnen schon eine Grundlage gegeben und sie sind auch gleich daran gescheitert. Gleich am ersten Gebot. Nichtsdestotrotz hat Gott ihnen vergeben, ist ihnen gnädig gewesen und hat Mose beauftragt, die Wohnung zu bauen. Und sie haben die Wohnung gebaut in der Mitte des Volkes Israel, ist diese Hütte. Gott erklärt ihnen, wie sie sich ihm nahen können in all den Opfervorschriften. Und das finde ich interessant, bevor die ganzen Regeln und die ganzen Bestimmungen dazu kommen, wie man denn ein heiliges Leben führt, zeigt Gott erstmal die Opfer, das Opfer, das die Grundlage dafür ist. Und das ist auch für uns so. Und das ist so wichtig. Wir haben das letzte Woche betrachtet. So wichtig, so grundlegend. Wir werden aufgrund der Gnade Gottes errettet, durch den Glauben an den Messias, an das eine Opfer, das Opferlamm, was Gott gebracht hat, das Opferlamm, das sich hingegeben hat. Das ist die Grundlage für ein heiliges Leben, nichts anderes. Wir können nicht aus uns selber heraus heilig sein. Wir können sowieso nur mit Gott zusammen. Und Gottes Weg ist ganz klar, dass er nicht durch ein Fingerschnipsen uns sozusagen zu Marionetten seiner Heiligkeit macht, sondern uns so nimmt, wie wir sind. Gefallene Menschen, die erlösungsbedürftig und vergebungsbedürftig sind, die Gnade brauchen. Und gerade darin kann er sich als der erweisen, der er ist, nämlich gnädig und barmherzig. Langsam zum Zorn und groß an Gnade, das ist unser Gott. Und er liebt es uns, gnädig zu sein. Er liebt es uns, seine Gnade zu zeigen, seine Gnade zu erweisen. Er liebt es. Es war sein Wille, dass Jesus sich für unsere Sünden hingegeben hat. Es war sein Wille vor Anbeginn der Schöpfung. Das ist doch Wahnsinn, oder? Er hat diese Schöpfung geschaffen in dem Wissen darum, dass wir nicht treu bleiben werden. Aber in dem Wissen darum, dass seine Liebe dennoch siegreich sein wird. Dass seine Liebe größer ist und all das überwindet. Und man kann sich dann in tiefe theologische und philosophische Spekulationen hineinbegeben, wenn ich all diese Dinge sage. Das reizt dann manchmal dazu, irgendwie abzudriften. Aber ich sage euch, macht es nicht. Das hat keinen Zweck, es hat keinen Sinn. Man kommt sowieso nicht zu einem Ende. Was wir eher machen sollten, ist, uns diesem Geliebten in die Arme zu schmeißen, wie wir im Hohelied gesehen haben. Der sich für uns so hingegeben hat und seine Arme öffnet, um uns in seine liebenden Arme einzuschließen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen und seine Liebe einfach anzunehmen. Nicht zu hinterfragen, nicht irgendwie anzuzweifeln, zu misstrauen. Das ist genau das, was der Widersacher tut. Er reizt uns dazu an, in Frage zu stellen, Gott in Frage zu stellen, in Zweifel zu ziehen. Aber wie gesagt, schau in dein eigenes Leben und rede mal mit deinen Geschwistern hier rundum. Die können dir so und so viel Geschichten davon erzählen, aus ihrem Leben, dass Gott zuverlässig ist, dass er treu ist, dass er uns nicht im Stich lässt, dass er jederzeit sein Wort hält. Wenn es jetzt hier um diese Regeln und diese Gebote geht, die Gott dem Volk Israel gibt, dann, wenn wir sie so runterlesen, dann verschließt uns oft sich der Sinn, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gerade hier jetzt zum Beispiel in Kapitel 18, wenn man dann anfängt. Wir haben die ersten 5 Verse schon letztes Mal gelesen. Wenn wir jetzt in Vers 6 richtig einsteigen ins Thema, dann, wie gesagt, kann man irgendwie schnell den Überblick verlieren. Aber es ist eigentlich sehr logisch und sehr klar aufgebaut hier. Nämlich in Vers 6 ist die einleitend die Grundregel genannt, worum es Gott hier hauptsächlich erstmal geht. Niemand von euch soll sich irgendeinem seiner Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken. Ich bin der Herr. Was bedeutet das? Das bedeutet zuallererst, dass Gott hier ganz viele klare Regelungen aufstellt, wie der Schutzraum der Familie auszusehen hat. Gott hat die Familie nämlich geschaffen als einen Schutzraum. Ein Schutzraum für alle, die darin sind. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt die Gebote durchgehen, wessen Blöße alles nicht aufgedeckt werden soll, dann ist es interessant, dass es eigentlich größtenteils formuliert ist, so dass hier einer angesprochen ist. Ich betone einer, der Mann, als der Verantwortliche im Haus. Derjenige, der Verantwortung trägt, der mit dieser Verantwortung zusammen auch etwas geschenkt bekommen hat, was durchaus manchmal auch anders sein kann, aber meistens ist es doch so, dass der Mann der Stärkere, der Kräftigere, der Mächtigere ist. Und er setzt auch gerne seine Kraft, seine Macht ein. Seine Stärke, um genau das zu erreichen, nämlich Macht auszuüben. Und das ist eine große Gefahr, gerade im Schutzraum der Familie. Es ist eine große Gefahr, sehr große Gefahr. Und viele, viele, viele Menschen haben darunter zu leiden, dass ihre Ehemänner, dass ihre Väter oder andere männliche Verwandte diesen Schutzraum nicht eingehalten haben. Gott setzt hier sehr klare Regeln für diesen Schutzraum fest. Und das Interessante ist, es fängt damit an, deck die Blöße nicht auf. Was damit gemeint ist, wird im Kapitel an ein paar Stellen auch deutlich. Es geht natürlich nicht einfach nur darum, dem anderen auszuziehen oder den anderen nackt zu machen und sich nackt anzuschauen. Das gehört auch dazu. Wir werden vielleicht noch dazu kommen. Es hat auch eine tiefere Bedeutung. Aber es geht hier tatsächlich auch um den Sexualtrieb eines Mannes. Und ich will damit nicht sagen, dass Frauen nicht auch einen Sexualtrieb haben. Aber es ist schon interessant, dass in der Bibel, ja, es gibt auch die verführerische Frau, ne? Wenn wir an Sprüche denken, die Frau, die irgendwie die jungen Männer betört und ins Bett zerrt. Aber Gott zeigt uns eigentlich an ganz vielen Stellen und eben auch an dieser Stelle, dass er sich zuallererst an die Männer wendet. Und das sehen wir auch bei Jesus. Jesus sagt nicht, die bösen Frauen sind's, die euch verführen. Deswegen sollen sie einen Schleier tragen. Ja, sollen sie verschleiert umhergehen, damit sie die armen Männer nicht verführen. Das kennen wir woanders her. Es ist andersrum. Wenn du schaust mit begehrlichen Blicken, dann hast du schon in deinem Herzen die Ehe gebrochen. Ehebruch, Unzucht ist ein Problem eines unreinen Herzens. Da kommt's her. Kommt nicht von außen, kommt von innen. Und deswegen sind diese Schutzgebote, die hier genannt werden, sie zeigen eigentlich auf, was selbstverständlich sein sollte. Und wenn man das liest, dann denkt man so, also ich meine, muss das alles im Einzelnen so gesagt werden? Ja, muss es. Leider Gottes. So finster sind wir drauf. All das ist möglich. All das geschieht. Wir gehen jetzt einfach mal rein und ich lese jetzt einfach mal ein paar Verse und dann denken wir noch weiter drüber nach. Niemand von euch soll sich irgendeinem seiner Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken. Ich bin der Herr. Die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Sie ist deine Mutter. Du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Die Blöße der Frau deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Vaters. Interessant. Gott macht hier auf diesen Fakt aufmerksam, dass Mann und Frau eins sind. Ein Fleisch. Wenn du dich vergehst an der Frau deines Vaters, auch wenn es nicht deine Mutter ist, so ist es dennoch deine Blutsverwandte, weil sie eins ist mit, ein Fleisch ist mit deinem Vater. Die Blöße deiner Schwester, der Tochter deines Vaters oder der Tochter deiner Mutter im Haus geboren oder draußen geboren, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Bezieht sich hier nicht nur auf die engen, leiblichen, vollleiblichen Geschwister, sondern auch auf Halbgeschwister, die vielleicht erst später ins Haus gekommen sind. Egal. Die Blöße der Tochter deines Sohnes oder der Tochter deiner Tochter, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken, denn es ist deine Blöße. Die Blöße der Tochter deines Sohnes oder der Tochter deiner Tochter, das ist die Enkeltochter. Die Blöße der Tochter der Frau deines Vaters, von deinem Vater gezeugt, sie ist deine Schwester, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Stiefschwester. Die Blöße der Schwester deines Vaters sollst du nicht aufdecken, sie ist die Blutsverwandte deines Vaters. Tante, auch nicht. Die Blöße der Schwester deiner Mutter sollst du nicht aufdecken, denn sie ist die Blutsverwandte deiner Mutter. Die Blöße des Bruders deines Vaters sollst du nicht aufdecken, seiner Frau sollst du dich nicht nähern, sie ist deine Tante. Die Blöße deiner Schwiegertochter sollst du nicht aufdecken. Sie ist die Frau deines Sohnes, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Frau deines Bruders sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Bruders. All diese Verwandtschaftsbeziehungen, ne? All das, was passiert in Familien. Warum? Weil es so ein vertrauter, intimer Rahmen ist, wo man sich so nahe ist, wo man sich so gut kennt. Und ja, genau da passieren die meisten Vergehen, sexuellen Vergehen. Da passieren Ehebruch, da passiert Vergewaltigung, da passiert Missbrauch. Wir sehen ein krasses Beispiel davon zum Beispiel in dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 13. Und es geschah danach, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester. Ihr Name war Tamar. Und Amnon, der Sohn Davids, liebte sie. Also es war, Amnon war ein Sohn Davids und Absalom war ein Sohn Davids, aber sie hatten zwei verschiedene Mütter. Und Absalom hatte jetzt eine Schwester, die hieß Tamar. Sie war also eine Tochter von der Mutter von Absalom. Sie war aber wahrscheinlich auch eine Tochter von David. Sie war also Amnons Halbschwester. Und es war dem Amnon wehe wegen seiner Schwester Tamar, bis dass er sich krank fühlte. Denn sie war eine Jungfrau und es war in den Augen Amnons unmöglich, ihr irgendetwas anzutun. Und Amnon hatte einen Freund, sein Name war Jonadab, der Sohn des Schimea, des Bruders Davids. Jonadab aber war ein sehr kluger Mann. Der sagte zu ihm, warum bist du morgen für morgen so elend, Königssohn? Willst du es mir nicht mitteilen? Amnon sagte zu ihm, ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sagte Jonadab zu ihm, leg dich auf dein Lager und stell dich krank. Und kommt dein Vater, um nach dir zu sehen, und sagt zu ihm, es soll doch meine Schwester Tamar kommen und mir Krankenkost bringen. Sie sollte vor meinen Augen die Krankenkost zubereiten, damit ich es sehen kann. Dann würde ich aus ihrer Hand essen. Und Amnon legte sich hin und stellte sich krank. Und als der König kam, um nach ihm zu sehen, sagte Amnon zum König, es soll doch meine Schwester Tamar kommen, um vor meinen Augen zwei Kuchen zuzubereiten, damit ich aus ihrer Hand Krankenkost esse. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh doch ins Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm Krankenkost. Und Tamar ging ins Haus ihres Bruders Amnon, während er im Bett lag, und sie nahm den Teig und knetete ihn und bereitete Kuchen vor seinen Augen zu und backte die Kuchen. Und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus. Er aber weigerte sich zu essen. Und Amnon sagte, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und jedermann ging von ihm hinaus. Da sagte Amnon zu Tamar, bring die Krankenkost in die innere Kammer, damit ich aus deiner Hand esse. Und Tamar nahm die Kuchen, die sie zubereitet hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die innere Kammer. Als sie ihm aber etwas zu essen hinreichte, packte er sie und sagte zu ihr, komm, liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, tu mir keine Gewalt an, denn so handelt man nicht in Israel. Tu doch diese Schandtat nicht. Und ich, wohin sollte ich meine Schmach tragen? Du aber, du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Und nun rede doch zum König, denn er wird mich dir nicht vorenthalten. Damit meint sie eine offizielle Heirat. Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören und er überwältigte sie und tat ihr Gewalt an und lag bei ihr. Dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr, steh auf, geh weg. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, denn dieses Unrecht ist noch größer als das andere, was du mir angetan hast, wenn du mich jetzt wegjagst. Aber er wollte nicht auf sie hören und er rief seinen Burschen, seinen Diener und sagte, jag die da weg, fort von mir nach draußen und verriegele die Tür hinter ihr. Sie trug aber einen bunten Leibrock, denn mit solchen Gewändern kleideten sich die Töchter des Königs, die noch Jungfrauen waren. Und sein Diener brachte sie hinaus und verriegelte die Tür hinter ihr. Da nahm Tamar Asche, streute sie auf ihren Kopf und zerriss den bunten Leibrock, den sie anhatte. Und sie legte ihre Hand auf ihren Kopf und lief schreiend davon. Was für eine brutale Story hier, was? Gut, kein Problem, Sabine. Warum steht sowas in der Bibel? Weil es das Leben ist, weil es so ist, weil es so passiert. Und weil König David, der Mann nach Gottes Herzen, eben nicht vollkommen ist, sondern voller Schwächen, voller Fehler, voller Versagen. Und wie der Vater, so der Sohn. Ja, noch schlimmer. Der Sohn treibt es noch schlimmer und hat auch noch ein schlimmeres Ende. Der Schutzraum der Familie. Der Schutzraum, das Liebe sich entfalten kann, ohne dass sie von dem sexuellen Trieb bestimmt wird. Das ist so zentral und so wichtig für Kinder, aber nicht nur für Kinder, auch für die Erwachsenen. Dass Freiheit da ist, dass Vertrauen da ist. So zentral und so wichtig. Und Gott ist das so wichtig. Er sieht auf diese Frau, die so zerstört ist. Und ja, wir sehen auch im Neuen Testament immer wieder Frauen, die so zerstört sind. Und wie hat Jesus sie behandelt? Hat sie mit Liebe und Güte angenommen, hat ihre inneren Wunden geheilt. Durch seine Freundlichkeit, nicht durch Sexualität, sondern durch seine Gnade und Güte. Ja, es heißt hier, es ist eine Schandtat. Es ist aber keine Schande für den, der missbraucht wird, sondern für den, der es tut. Das Schlimme ist, dass es sich andersrum anfühlt. Dass es sich für den schändlich anfühlt, dessen Blöße aufgedeckt wurde. Warum? Weil es diese tiefe Geschichte vom Anfang, wisst ihr, als sie nackt waren und sich nicht schämten, voller Vertrauen miteinander gelebt haben. Voller Vertrauen in der Liebe Gottes, frei sich begegnet sind, in ihrer Nacktheit, so wie sie waren. Keine Scham, keine Schande. All das ist durch den Sündenfall kaputt gegangen. Sie fingen an, sich zu schämen. und bedeckten ihre Blöße, damit ihre Schande nicht offenbar wurde. Voreinander. Kein Vertrauen mehr. Kein Zutrauen mehr. Und deswegen, was hat Gott dann gemacht? Hat er ihr Bewusstsein verändert und gesagt, nee, das ist nicht gut, die armen Menschen, die schämen sich immer so. Ich möchte gerne, dass sie wieder völlig fröhlich nackt sind, ne, ohne Scham, ohne Schande. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat es anders gemacht. Er hat gesagt, ja, ich möchte, dass die Menschen ohne Scham und ohne Schande durchs Leben gehen. Deswegen will ich ihnen Felle machen. Will nicht, dass sie ihre notdürftigen Feigenblätter irgendwie als Kleidung benutzen. Ich möchte ihnen weiche, warme Felle machen. Was hat er dann gemacht am Anfang? Und das ist ein Bild für das, was er tatsächlich tun will. Er möchte uns kleiden mit seiner Gerechtigkeit. Die, die wir uns schämen, die wir in Schande geraten sind, aufgrund unserer Sünde, wir schämen uns. Und die Unfreiheit, die wir im Körperlichen empfinden, ist nur ein Spiegel von etwas, was viel tiefer liegt in unserer Seele. Dass wir nicht frei sind, irgendwem zu begegnen. Und ja, es gibt die, die sich zwangsweise mit Gewalt sozusagen befreien, Freikörperkultur betreiben. Ja, man kann es doch auch ablegen, man kann es doch irgendwie umerziehen, man kann sich das doch abgewöhnen. Ja, das kannst du. Aber dadurch wird das grundlegende Problem nicht gelöst. Hast dann vielleicht ein lockeres Verhältnis, was Nacktheit angeht, aber dadurch ist, wie gesagt, das tiefer liegende Problem nicht gelöst. Wisst ihr, das ist so, ich finde das so tief immer, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich immer so, oh Gott, du bist so tiefsinnig, es ist so tief, deine Liebe ist so tief. Wisst ihr, als Jesus am Kreuz gestorben ist, den schlimmsten, demütigsten Tod, er wurde so gedemütigt. Was haben sie mit ihm gemacht, bevor sie ihn ans Kreuz genagelt haben? Sie haben ihn ausgezogen. Sie haben seine Kleider unter sich verteilt und über sein Untergewand haben sie das losgeworfen, sagt Johannes. Es war das Untergewand, was in einem Stück genäht war. Deswegen konnten sie es nicht verteilen. Deswegen haben sie das Los darüber geworfen. So wie es vorausgesagt war, 1000 Jahre vorher von David im Psalm 22. Nackt. Keine Chance, seine Scham zu bedecken. Die Arme ausgebreitet. Hohn und Spott ausgesetzt. Hing er da. Für dich und für mich, für deine und für meine Sünde. Damit er, der sich nicht zu schämen brauchte, der keine Schandtat getan hat, es war keine Schande, keine Scham in ihm. Nein, er hatte die Freiheit, am Kreuz zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In ihm war keine Sünde. Und er hat es getan, um unsere Scham und Schande zu bedecken mit seinem Blut, um uns zu reinigen. Dass wir aufhören, uns zu schämen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und du bist sicher bei Gott. Du bist geborgen. Du bist heil. Du kannst vertrauen. Halleluja. Ist das nicht ein Geschmack vom Himmel, den wir im Heiligen Geist haben, wenn wir sagen, aber Vater, wenn wir diese Heiligkeit und Reinheit wieder schmecken können durch den Heiligen Geist. Das ist so wie jemand, der wieder neu anfängt, etwas zu schmecken. Nach Corona, ne, haben so einige ihre Geschmackssinne verloren, ne? Und dann fängst du plötzlich wieder an zu schmecken. Oh, was für ein Erlebnis. So, ne? Viele solcher Beispiele, die es gibt, ne, wo du plötzlich wieder neu schmeckst, neu siehst, neu erkennst. Und wisst ihr, das ist das, was der Heilige Geist uns schenkt, wenn wir errettet werden. Wir werden Kinder Gottes. Und alle Angst muss weichen. Ihr habt nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ihr habt den Geist seines Sohnes empfangen, der ruft, aber Vater. Alle Schande und alle Scham ist weg. Und das, was Gott uns auch schenkt durch seinen Geist, ist, wie gesagt, wir hören sein Wort, wir lesen sein Wort und er öffnet uns das Verständnis für sein Wort. Und wenn ich hier jetzt lese, wie gesagt, du sollst nicht die Blöße aufdecken, das ist eine Schandtat. Das ist das, was das Wort Gottes sagt und das ist die Wahrheit. Nicht das Gefühl ist die Wahrheit, sondern das Wort ist die Wahrheit. Die Schandtat hat der begangen, der die Blöße aufgedeckt hat. Er muss sich schämen. Das ist die Schande. Nicht der, der das Opfer ist. Gott setzt all diese Regeln auf, damit wir diese Regeln tatsächlich auch anwenden. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass es in Bezug auf diese ganzen Essensregeln, ne, im Neuen Testament gibt es ganz klare Aussagen, die uns deutlich machen, hey, das sind Regeln. Ja, wenn du in der Gemeinschaft mit Juden lebst, dann ist es gut, auf bestimmte Dinge zu achten, dass du den anderen nicht verletzt, dass du eine gute Lebensgemeinschaft führen kannst, eine gute Mahlgemeinschaft haben kannst. Ja, dann kannst du als Heide auch mal auf was verzichten, ne? Auf deine Blutwurst und so, ne? Aber wenn es um Unzucht geht, das ist nochmal ein anderes Level. Paulus hat ganz klar dazu gelehrt und Jesus hat dazu ganz klar gelehrt. Das ist nochmal ein anderes Level. Und in 1. Korinther 5 schreibt er überhaupt, hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Er nennt die Dinge ganz klar beim Namen. So was findet bei euch in der Gemeinde statt. Und er bezieht sich hier ziemlich klar auf 3. Mose 18. Das geht nicht. Ne? Man hört den Juden aus ihm heraus sprechen. Er hat das mit der Muttermilch aufgesogen. Dieses 3. Mose 18, das ist sowas wie No-Gos. Das geht gar nicht. Und hier könnte man vielleicht einen, ja, das ist ja vielleicht einvernehmlich. Ne? Heutzutage wird ja immer mit Einvernehmlichkeit argumentiert. Ne? Es gibt nur Sexualethik im Hinblick darauf, ob es Zwang ist oder freiwillig ist. Alles, was freiwillig ist, ist okay. Kannst du machen. Erstens ist immer die Frage in bestimmten Verhältnissen, ob überhaupt Freiwilligkeit wirklich vorliegt. Gerade wenn es um Machtverhältnisse geht, wenn es um Abhängigkeitsverhältnisse geht, ist das immer sehr fraglich. Und dann, ja, dann hat Gott aber auch Ordnungen, die ihren Sinn haben, die über das hinausgehen, über diese Frage, ist das freiwillig oder ist das gezwungen? Ja, in der Sexualität geht es ihm tatsächlich um Freiwilligkeit, wie überall, in allen Dingen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn ich irgendwas vom Herrn empfangen habe, mein ganzes Leben habe ich von ihm empfangen. Aber Gott hat keine Freude daran, wenn du es ihm gibst, weil du musst, weil du dich verpflichtet fühlst. Was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Lieben kannst du aber nicht aus Zwang, dann ist es keine Liebe. So wie bei Amnon, das war keine Liebe. Er sagt, ich liebe meine Schwester, ich begehre sie. Ich stehe auf ihr, sie, wie auch immer. Ich finde sie, ich rede nicht weiter. Der war von seinem Sextrieb gesteuert. Und dann sagt er auf einmal, oder dann heißt es auf einmal, ja, als es dann vorbei war, ne, als der Druck weg war, da hasste er sie mehr, mit größerem Hass, als mit der Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht Agape, worum es hier geht. Gott möchte aber, Gott ist Liebe, Gott ist die Agape. Und zur Agape gehört natürlich die Willigkeit, der freie Wille, das Ja. Das Ja, was Gott sagt. Er hat aus seinem freien Willen Ja zu uns gesagt. Nicht gezwungen. Sondern er hat aus Gnade, aus freiem Willen heraus Ja zu uns gesagt. Er sagt Ja zu dir. Weil er dich liebt. Was heißt das? Und das kann man so schwer, wenn wir sagen, ich liebe jemanden, dann liegt es daran, weil ich ihn mag, weil ich irgendetwas an ihm mag, weil ich etwas toll finde an ihm, weil mich irgendwas anzieht an ihm. Aber das ist nicht die Liebe, mit der Gott uns liebt. Er liebt uns, weil er es liebt, sich zu verschenken und uns etwas zu geben. Obwohl da nichts ist, was irgendwie sozusagen ihn herausfordern würde, uns lieben zu müssen. Er liebt uns aus freiem Willen. Und er lässt uns die Freiheit darin, darauf zu antworten oder eben auch nicht darauf zu antworten. Du kannst es machen, du kannst es auch lassen. Aber er wünscht sich, er sehnt sich so danach, dass die Antwort auch ein Ja ist, wie beim Traualtar. Ne? Ich sage Ja und ich hoffe, dass meine Braut dann auch Ja sagt. Da biete dann gerne mal einen Spruch draus, habe ich auch gerne gemacht, weil ich finde die Situation auch lustig. Es ist einfach so, na, der Mann, er sagt Ja, er reicht die Hand und sagt, das ist mein Ja, das ist der Bund, den ich geschlossen habe. Er hat den Bund bereits geschlossen. Er hat den Bund bereits geschlossen. Er hat gesagt, ich werde dich lieben. Ich werde dir treu sein. Ich werde dich achten und dich ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Ob sie nun Ja sagt oder Nein. Und dann erst wird sie gefragt und sie sagt dann, ja. Und das ist das, wonach Gott sich sehnt, wonach wir uns alle sehnen, oder? Wenn wir bei so einer Hochzeit sind. Und es ist das allergrößte Drama, wenn es dann mal anders sein sollte. Ne? Das ist furchtbar, schlimm. Völlig unverständlich. Also, wie bin ich denn da hingekommen? Ich weiß das nicht mehr. War ich nicht bei 1. Korinther 5 hier? Also, ne, Paulus als Jude, für ihn war das klar, no go, das geht nicht, das ist Gottes, sind Gottes Gebote, das war tief in ihn eingepflanzt. Und dann hört er diese Sache aus der Gemeinde in Korinth, die alle so liberal drauf sind, so frei. Und ne, Gott hat uns doch zur Freiheit befreit, lass uns dann in aller Freiheit leben, wie es halt so kommt, wie tu, was dein Herz dir sagt. Ne, kennen wir all die Sprüche. Ne? Und so ist es passiert. Und Paulus sagt, das kann doch nicht wahr sein, ihr könnt da doch nicht so leben. Also für die Gemeinde Gottes, für uns heute sind diese Gebote genauso aktuell. Und nicht nur in Bezug auf Kindesmissbrauch, sondern auch in Bezug auf, ja, dieses in der Familie. Das ist der Grund, warum Johannes der Täufer hingerichtet wurde. Weil er das angeprangert hat bei seinem König. Und er sagt, diese Beziehungen, die sind heilig. Es ist immer problematisch, die Familie so stark aufzuladen, aber es ist schon, Gott ist das wichtig. Die Ehebeziehung, das ist etwas Heiliges, soll nicht angetastet werden. Es soll nicht angetastet, es soll auch nicht sozusagen die Blöße aufgedeckt werden. Das heißt, hineingeguckt werden in dieses Intime, hineingegriffen in die intime Sphäre, in die intime Privatsphäre. Erstmal des Einzelnen, wenn es hier um die Töchter oder die Kinder geht, die Kinder sollen ihre Intimsphäre behalten und bewahren. Es soll nicht angetastet werden. Warum? Weil diese Intimsphäre, die sexuelle Intimsphäre, sie ist bedeckt. Gott hat sie bedeckt, weil sie nur geöffnet werden soll in einem vertrauensvollen Liebesverhältnis. In der Ehe zwischen Mann und Frau, wo es mit Gottes Hilfe durch Jesus Christus gereinigt doch so sein möge. Wir sehen uns danach, wenn wir mit den jungen Paaren sitzen, ne, und Ehevorbereitung machen, da gehen wir da durch und dann ist es das, was uns dann oft begeistert ist, wenn wir dann lesen, sie waren nackt und schämten sich nicht. Mensch, das ist ja toll, in der Ehe ein Verhältnis zu haben, wo ich frei sein kann, wo ich offen sein kann, wo ich alles sagen kann, wo ich so sein kann, wie ich bin, wo ich nicht verurteilt werde, wo ich geliebt werde und angenommen werde, aber wo ich den anderen auch sehe, wie er ist. Er verstellt sich nicht, er ist nicht versteckt, er ist nicht verdeckt, sondern er ist offen. Wenn es nicht so ist in deinem Leben, bete dafür, dass Gott dein Herz verändert und das deines Ehepartners. Lass uns daran arbeiten. Ich weiß, wir sind da meilenweit. Alle miteinander sind wir davon entfernt. Da ist keiner von uns ausgenommen. Wir haben hier tolle, glückliche Ehen, aber trotzdem haben wir alle noch was dazu zu lernen. Haben wir dazu zu wachsen. Das möchte Gott, dass seine Agape-Liebe uns erfüllt und uns auch in unserer Ehebeziehung erfüllt. Und wir darum eine Ehebeziehung führen, die ihn widerspiegelt, die ihn verherrlicht. Und was verherrlicht ihn? Wenn wir einander lieben und vertrauen. Das ist das, worum wir ringen müssen, wofür wir beten müssen, wo wir Gott suchen müssen für. Wo wir immer wieder auch umkehren müssen. Wisst ihr, damit Süster nicht meine Blöße aufdecken muss, und wie gesagt, das ist nicht verboten, das ist ja richtig und gut, aber es ist besser, wenn ich aufmache, oder? Wenn ich nicht mehr verborgen bleibe, sondern dass ich aufmache. Und es fällt mir so schwer. Warum? Weil ich mich schäme. Warum schäme ich mich? Weil ich im Fleisch bin. Weil im Geist muss ich mich nicht mehr schämen. brauche ich mich nicht mehr zu schämen. Für nichts. Weil ich weiß, dass Jesus sein Blut vergossen hat für mich. Weil ich weiß, dass er mir vergeben hat. Und ich weiß, dass die Kraft seines Blutes auch fähig dazu ist, mich zu verändern, sodass ich rein werde, neu werde. Das, was sich in mir schämt, ist mein Fleisch. Aber dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist Jesus nackt ausgezogen und ans Kreuz gehängt worden. Ich muss jetzt Schluss machen. Kann man noch so viel zu sagen. Aber wir lassen es lieber. Jesus, da sind so viele Geheimnisse, die ich gar nicht ankratzen kann oder gar nicht in der Tiefe ausloten kann. Das ist auch zu schwer für mich. Ich fühle mich überfordert. Aber ich danke dir dafür, dass bei dir Heilung in der tiefsten Tiefe der Seele zu finden ist. Die Quelle, die sprudelt, die Liebe. Du bist da, du siehst jeden von uns jetzt. Da, wo wir verletzt sind, da, wo wir, ja, wo wir immer noch, wo tief in unserer Seele immer noch Scham und Schande ist. Wegen unserer Sünde oder wegen der Sünde, die an uns begangen wurde. Herr, und du bist gekommen, um alle Schande hinwegzunehmen, um uns in deine Arme zu schließen, um uns neu zu machen, um uns ganz rein zu machen, ganz heil, geheiligt, gereinigt, abgewaschen, ganz neu. Herr, wir bitten dich, dass das in die Tiefe unserer Seele durchdringt. Kind, deine Sünde ist dir vergeben. Tochter, sei guten Mutes. Dein Glaube hat dich geheilt. Das Blut Jesu ist geflossen, um alle Sünde, um uns von aller Sünde zu reinigen. Und es hat heute noch die Kraft. Und wir danken dir, Jesus, dass wir das Mahl feiern können, dass wir uns erinnern können an den Bund, den du geschlossen hast, einseitig, hast Ja gesagt zu uns, hast dich ganz hingegeben für uns, kennst uns mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern, mit all unserem Versagen und sagst dennoch Ja, ganz Ja. Zu uns, möchtest, dass wir in Ewigkeit mit dir verbunden sind, in Ewigkeit deine Liebe empfangen, in Ewigkeit von deiner Quelle Leben, Liebe, Frieden, Freude empfangen. Und so bitten wir dich, wenn wir dieses Mahl nehmen, dass es so zu uns spricht, zu unserem Herzen, dass es so in unseren Leib hineinkommt, dass es diese Heilung vollbringt, Herr, nach der wir so dürsten. Lob und Dank sei dir, Herr.